Faces of Moms.
Der Podcast von Faces of Moms. Faces of Moms, das sind wir, Nathalie
und Nicole. Hallo, liebe Priyanka, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wir beide haben uns auf einer Geburtstagsfeier von einem sehr guten gemeinsamen Freund kennengelernt und irgendwie hat ein Wort das andere ergeben und wir sind ganz tief in strukturelle Ungleichheiten, Herausforderungen des Familienlebens, Privilegien und so weiter ins Sprechen gekommen und haben diskutiert. Du bist 45 Jahre alt, verheiratet und hast zwei Söhne. Du bist Allgemeinchirurgin, Notärztin und auch Allgemeinmedizinerin und Chirotherapeutin und aktuell in Anstellung mit 20 Stunden als Hausärztin. Du wurdest in Neu-Delhi geboren, in Indien. Dein Vater ist Bengale, deine Mutter Deutsche und ihr sprecht zu Hause miteinander Englisch. Und du wurdest da als jüngste von drei Mädels in eurer Familie in Indien geboren und sagst selbst, dass du sehr privilegiert groß geworden bist. Mit 16 bist du dann nach Deutschland gekommen, hast Abitur gemacht und dort auch deinen Ehemann kennengelernt. Und wir freuen uns jetzt total, von dir mehr zu erfahren. Und herzlich willkommen, liebe Priyanka.
Ja, vielen Dank. Hallo, ihr zwei.
Hallo, Priyanka. Freut mich auch sehr.
Wir würden jetzt mal ganz entspannt reinstarten und einfach dich mal fragen, kannst du uns sagen, was, also heute ist Freitag, was das Highlight und Lowlight deiner letzten Woche war?
Ja, das ist interessant. Das erinnert mich ein bisschen an eine Frage, die mein Vater uns gerne am Ende des Tages gestellt hat, wenn wir alle am Abendessen saßen in Indien. Die Frage war, what has been, what hasn't been, what should have been? Also so, das erinnert mich gerade daran, ja.
Oh Gott, das ist ja voll schön.
Ja, ja. Was war gut diese Woche? Beruflich war gut, dass ich ein paar Patienten gut helfen konnte, die Situation gut erkannt habe. Eine Situation, die hat mich ganz gerührt, da hatte ich eine Patientin, die dann plötzlich ausbrach und sich bei mir bedankte, weil ich mich so gut um ihre Tochter gekümmert hatte. Und da ja die Tochter anders heißt als die Mutter und ich noch nicht in diesem Gebiet so drin bin, wer ist wer und wer ist mit wem verwandt. Und das war so aufrichtig, das war so nett. Und das sind tatsächlich die Highlights meines Berufes. Weil am Ende des Tages ist das, was jeder Mensch auf der Welt braucht, ist die Anerkennung. Mhm. Und jeder, der sagt, ihm ist das egal. Mhm. Am Ende ist es die Anerkennung für jeden Menschen. Egal welche Farbe, welche Sprache, Religion, Sozialisierung, völlig egal.
Gesehen werden und anerkannt werden, ja.
Ja, und das war was Schönes. Und was war nie so schön? Der Dauerlauf die Woche. Wenn so ein Termin den anderen jagt und man diese Grätsche hat, ne? Man hat den Haushalt, der muss laufen, man hat die Praxis, die Hausbesuche, die Kinder haben ihre Bedürfnisse, dann Praxis fertig, Mittagstermin, Steueranwalt mit Ehemann, pünktlich Kind zur Querflöte, hinterher Vokabeln, Schulaufgaben, Abendessen, Wäsche. Also manchmal hat man das Gefühl, der Tag, der endet einfach nicht, ja.
Oder der Tag endet, aber die Aufgaben enden nicht.
Ja, ja. Ja. Ja, ja, das ist quasi dieses Mental Load-Thema, einfach dieser Berg an Aufgaben. Also tatsächlich, mir ging es gestern Abend auch so, ich bin dann um 9 vom Kinder ins Bett bringen quasi wieder wach geworden und habe mir gedacht, oh fuck, ey, ich muss das und das und da noch eine E-Mail schreiben und so. Das ist manchmal einfach ermüdend. Ja, sag mal, magst du beschreiben, wie du denn in deiner Zeit in Indien, wie ihr aufgewachsen seid und so auch, welche Rollen deine Eltern eingenommen haben? Also ich fand das jetzt schon super cool mit deinem Papa. Ich glaube, das muss ich mir mal direkt merken für zu Hause. Ich frage immer, was lief heute gut? Aber tatsächlich wäre es auch cool zu fragen, ja, was hättest du dir gewünscht oder was war nicht gut? Ja, sehr gut. Ja, magst du da mal berichten, wie das war für dich als Kind?
so erstmal bin ich die jüngste von 3 Mädels. Das heißt, da habe ich eh das Glück, dass ich ja 3 sorgsame, liebevolle Frauen, Mädchen hatte, die nach mir geguckt haben. Ja, Nachteil ist auch, dass man von 3 Frauen erzogen wird. Ja, und als Jüngste hat man schon so ein bisschen, man hat länger diesen Welpenschutz. Mhm. Das denke ich schon, dass man und ich erinnere mich daran, dass ich mich glücklich gefühlt habe, weil ich eine, ich bin der Meinung, dass ich eine sehr glückliche Kindheit hatte. Mhm. Wir hatten sehr klare Abläufe, was wann wie passiert. Meine Eltern haben ja beide gearbeitet. Meine Mutter hat fürs Auswärtige Amt in Neu-Delhi gearbeitet. Die war dann auch, Sommerzeiten waren etwas weniger, Winterzeiten hat sie länger gearbeitet. Das heißt, ich war nachmittags dann auch relativ viel alleine und hatte eine Nanny, eine Gouvernante. Es ist ein anderes Leben, das kann man mit hier nicht vergleichen. Mein Vater hat einen guten Job, er ist Geschäftsmann, er ist Ingenieur und hat in Leeds studiert und hat dann für einen britischen Konzern einen Zweig in Asien, also in Indien geführt und uns ging es sehr gut. Ja. Und meine Eltern waren in sehr vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen verstrickt. Also meine Mutter einmal über die repräsentative Seite der deutschen Botschaft, mein Vater über seine Geschäftsleute, sodass wir 3 Mädels auch oft, also auf irgendwelche Dinner-Meeting-Partys, da mussten wir ne, das Richtige anhaben und immer das Lächeln parat und es hatte auch ein bisschen Pflicht, es hatte auch ein bisschen Unterhaltung, es gehörte dazu.
Und also bei
euch geht es um die Rollenverteilung, gell?
Genau, das würde ich super gerne ein bisschen in Erfahrung bringen.
Also, man kann das nicht vergleichen, das Leben, das meine Mutter hatte, mit uns hier in Europa, jetzt in Deutschland. Das kann man nicht vergleichen. Meine Mutter hatte einen jemand, der putzt, jemand, der kocht, jemand, der die Wäsche aufhängt, jemand, der bügelt, ein Chauffeur. Wir hatten einen Tagwächter, einen Nachtwächter. Das ist ein anderes Leben. Mhm. Das heißt, sie hat zwar viel gearbeitet, aber dann am Nachmittag, am Abend konnten wir zusammensitzen, Tee trinken, der wurde uns serviert.
Ach krass, okay.
Ja, das ist nicht so, wie wir, die dann mit einem 2-Jährigen und einem Baby, eins hängt am Bein, das andere hängt man ins Tragetuch, damit man irgendeine Hand frei hat. Also das nicht. Aber dafür muss man auch akzeptieren, dass wenn alles für einen gemacht wird, muss man immer delegieren. Man muss immer gucken, ist das so, wie ich das möchte? Man muss immer Ansagen machen. Manchmal ist es leichter, eine eigene To-Do-Liste zu haben und die abzuarbeiten in Ruhe für sich, als ständig anderen sagen zu müssen, was sie zu tun haben, festzustellen, das ist ja schon wieder nicht so gemacht, wie ich das gerne hätte. Mhm. Weil eure Augen strahlten kurz auf, als ich auflistete, Hauspersonal, kein Putzen, kein Kochen, kein jenes, kein dieses. Es hat auch eine andere Seite.
Es hat trotzdem ein Mental Load in Bezug auf das Delegieren. So dann.
Und oftmals finde ich, ist es viel anstrengender, die Infrastruktur ständig im Kopf zu haben und zu organisieren, als wenn einem jemand sagt, jetzt machst du das und man arbeitet es einfach mal eben ab.
Und hatte aber dann deine Mutter diese Aufgabe zu delegieren? Also war das im Bereich der Mutterrolle sozusagen?
Tagsüber ja, wenn mein Vater gearbeitet hat.
Aber so der war quasi komplett
viel, inklusive Samstagvormittags und Samstagmittags wurden wir alle rausgeschmissen, dann kam man nach Hause und dann war Daddy Day und dann haben wir Ausflüge gemacht in irgendwelche Nationalparks oder an den Flughafen und saßen auf dem Auto und haben den Maschinen beim Landen und Starten zugesehen und solche Sachen. Meine Mutter hat uns alle rausgescheucht und war dann an ihrem Flügel und hatte ihr Musik und hat ihre Locken gemacht und so halt, ne? Mhm. Ja. Und tatsächlich habe ich das Glück, Ja, also mein Vater selber ist es gewöhnt. Sein Leben lang ist er ja mit Personal groß geworden, als kleines Kind schon. Mhm. Das heißt, diese Rollenverteilung ist ja da nochmal viel extremer als bei uns vielleicht, bei uns in unserer heutigen Generation. Aber er war derjenige, der morgens im Pyjama und Morgenmantel um die Ecke gefahren ist zu Gallia, das war unser Gemüsehändler, um das beste Obst und Gemüse zu holen, damit seine Familie gutes Obst ist. Das war ihm immer ein Anliegen, dass wir uns gesund ernähren. Das war immer ganz wichtig für ihn. Das hat er selber gemacht. Mhm. Der Director. Der hätte er nicht machen brauchen. Das hat ihm gefallen. Mhm. Und sonntags, während wir alle in der Kirche waren, hat er das Mittagessen überwacht. Und wenn wir in Deutschland zu Besuch waren, hat er ganz oft einen riesen Topf Curry gekocht und so. Mein Vater kann total gut kochen. Das hat er gern gemacht.
Das heißt, ihr seid dann auch schon früher durch die, dadurch, dass deine Mutter Deutsche ist, immer wieder nach Deutschland gependelt. Also du hast schon so einen, du hast trotzdem einen massiven westlichen Einfluss schon als Kind miterlebt.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gemischt sozialisiert groß geworden, wenn man das so nennen darf. Ja, das schon. Und ihr müsst mal eins bedenken. Möglicherweise bin ich das Traditionelle anschauend noch viel intensiver damit in Berührung gekommen, als die, die in Deutschland groß geworden sind, weil meine Mutter war weg von ihrer Heimat. Und ich bin sehr traditionell katholisch, europäisch, musikalisch erzogen. Wir wurden morgens von einer Mozart-Sonate geweckt.
Ja?
Ja, meine Mutter ist eine ganz, ganz begabte Musikerin. Ist ganz wichtig für sie, Musik. Sie spielt Klavier und Orgel.
Ja. Und was hat sie dann, also was hat sie zum Beispiel jetzt euch für Familienstrukturen dann mit auf den Weg gegeben? Also was war, kannst du das definieren, was für ein Rollenbild sie vermittelt hat? Also wenn sie auch komplett gearbeitet hat, das war dann für euch halt Usus.
Das war normal, ja, das ist richtig. Aber wir haben viel als Familie sind wir zusammengesessen und haben uns unterhalten. Wir haben musiziert miteinander. Dann waren wir natürlich involviert in diesen ganzen Veranstaltungen mit der Gemeinde, weil sie da über 30 Jahre die Vorsitzende des katholischen deutschen Pfarrgemeinderates war in Delhi. Das heißt, da waren Veranstaltungen, da waren wir mit involviert, Gestaltung von Gottesdiensten oder so, da waren wir mit dabei. Und dann hat meine Eltern aber beide auch ihren Bereich. Mein Vater ist golfen gegangen, meine Mutter hat musiziert, hat auch mit anderen Bekannten zusammen musiziert. Also ich bin schon damit groß geworden, dass Partner auch ihre eigenen Interessen haben, die sie nicht miteinander teilen müssen. Etwas, was ich im Moment auffällig finde. Ich finde, bei jungen Menschen, sagen wir mal Mitte 20 oder so, habe ich in der Bekanntschaft ein paar Kinder von anderen Freunden, da ist es ganz oft ganz wichtig, dass geguckt wird, dass der Partner auf jeden Fall komplett dieselben Interessen haben muss und dass man alles zusammen machen muss. Und ich frage mich, warum?
Ja, so dieses Bild von einer romantischen Beziehung sozusagen, so diese Erwartungen auch voneinander und miteinander zu haben, alles gemeinsam erleben zu müssen, so, ja.
Da habe ich eine ganz andere Vorstellung.
Total, ich auch. Ja, ich brauche auch tatsächlich meinen Raum für mich selber.
Vielleicht ist es aber auch so, dass man quasi, wenn man als Paar Kinder bekommt oder eine Familie gründet, sozusagen viele Freiheiten einbußen muss und dann einfach der Blick auf die Partnerschaft eine andere wird oder Partnerinnenschaft. Und das habe ich für uns auch irgendwie so herausgefunden, weil mein Mann und ich früher, wir haben auch nicht zusammen gewohnt dann eine Zeit. Jeder hatte seine eigene Wohnung und es war sozusagen Primetime, die man sich dann herausgearbeitet hat, um sich zu treffen und um Dinge zu machen. Und jetzt ist es eher so, dass die Primetime quasi darin besteht, nicht zusammen zu sein, sozusagen, und mit anderen Menschen die Außenwelt zu genießen, weil man ja gefühlt 24 Stunden zusammen ist, in Anführungsstrichen. Also das habe ich so für uns herausgefunden, dass es eben schön ist, auch rauszugehen.
Aber dann würde ich sagen, hat sich mein Leben nicht so wahnsinnig verändert. Mhm. Ja. Dann ist es bei mir anders, weil prozentual mache ich jetzt genauso viel für mich wie mit Partner zusammen wie früher auch.
Ah ja, okay.
Wir haben zusammen in derselben Stadt studiert. Ich hatte andere Freunde als er. Ich war immer in geistlich singenden Chören. Mein Mann ist da nicht in dieser musikalischen Welt drin wie ich. Ich hatte meine Kommilitonen, mit denen ich zusammen musiziert hatte. Wir hatten im Semester, hatte ich auch eine Kollegin, die hat Violine gespielt, mit der habe ich zusammen musiziert, und das war schon immer so. Und mir sind auch Paare aufgefallen, die noch keine Kinder hatten, die auf Teufel komm raus immer alles zusammen machen mussten. Mhm. Und wenn sich der eine für das interessiert hat und der andere nicht, dann hat das nicht stattgefunden. Mhm. Und dass es auch genug Paare gab und auch gibt, da gibt es Probleme, wenn man was mit jemand anderem machen möchte.
Mhm. Ja, das ist richtig, ja.
Nee, so ist gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtig Glück gehabt in meinem Leben. Ich habe einfach echt Glück gehabt. Mhm.
Auch so das Thema und Privilegien gehabt, die du ja selber auch siehst. Ja, ja.
Ja, ja. Aber mir geht es genauso wie allen anderen Mamis auch. Manchmal hat man das Gefühl, man zerreißt sich. Mhm. An der Arbeit muss es laufen. Und wenn es nicht gut läuft, schon wieder die Teilzeitmütter. Anschluss nicht gekriegt, das nicht, immer dasselbe. Was wir Mediziner uns das erkämpfen mussten, in Teilzeit arbeiten zu dürfen, zu können. Mhm. Zu Hause muss aber auch alles gut sein. Mhm. Und gut aussehen soll man auch und gut drauf sein auch.
Ja, das ist so die Erwartungshaltung.
Wir sind schon wieder gestresste Frauen immer, ne? So. Mhm. Manchmal kommt das an. Wo man manchmal denkt, echt, da macht auch euren Mist selber alle. Da lacht ihr, gell?
Ja, aber es ist so, ja. Mhm.
Und man muss überall 100% parat stehen. Und, und auf der anderen Seite ich darf überhaupt gar nicht jammern, ich darf gar nicht meckern, weil ich habe einen emanzipierten Ehemann, der hat bei beiden Kindern auf Elternzeit bestanden. Mhm. Der hat auf den Kalender geguckt, wann ich abstillen muss. Weil er ja kein zu stillendes Kind haben möchte, das dann nach Mama schreit.
Und dann hat er...
Perfekt, perfekt. Also mein Mann kann mitreden, der weiß, was es heißt, alles an der Backe zu haben.
Mhm. Das heißt, er hat dann nach einem halben Jahr, nachdem du abgestillt hattest, hat er dann quasi übernommen und du bist Vollzeit dann in dem Beruf?
Ja, ich musste, weil sonst hätte ich meine Intensivzeit für die Ausbildung nicht machen können.
Aha.
Ich habe insgesamt 1,5 Jahre dann Vollzeit gearbeitet, um quasi die heiklen Fachgebiete abzuarbeiten, die ich brauchte für die Facharztprüfung Chirurgie. Mhm. Und in der Zeit hat er alles so gemacht, um mich unterstützen zu können. Er arbeitet auch nicht Vollzeit. Er arbeitet 4 Tage die Woche. Mhm.
Dass er dann einen Tag abpuffert, wo du dann wahrscheinlich...
Genau, und dass wir uns am am Nachmittag abwechseln, dass immer einer von uns da ist, damit die Kinder einen von uns haben. Ein Tag in der Woche klappt nicht. Da haben uns Nachbarn im Dorf, mit denen ich im Chor singe, die sind über 80, unersetzbar. Die haben uns so viel geholfen.
Mhm. Also schon auch da die Struktur drumherum, die existenziell ist, um...
Weil unsere Eltern alle weit weg waren immer. Das heißt, das haben wir. Und jetzt brauchen wir keinen mehr. Jetzt sind die 10 und 13. Die sind groß. Mhm. Hat sich so viel verändert.
Hat das bei euch geruckelt, bis das System gelaufen ist? Also habt ihr viel... oder was war eure Lösung? Diskutieren, besprechen, zusammensetzen, Terminpläne übereinander legen? Wie habt ihr das hinbekommen, ein System zu laufen zu bekommen?
ja, diskutieren täglich. Also, ja. Normal halt. Normal. Es war ja noch viel kniffliger, weil wir ja so viele Kalender, sind wir beide Notarzt gefahren, hatten beide Dienste. Das muss man wirklich genau gegeneinander koordinieren, wer wann wo was. Unsere Kalender waren übers Handy vernetzt, um zu gucken, kann ich da Dienst, kannst du? Und ja, ja, sicher. Das war ein Fiasko früher. Das ist ja jetzt echt entspannt, seitdem wir beide hausärztlich tätig sind. Mhm. Dass man sich das einteilen kann, dass man die Wochenenden frei hat.
Weil das auch mit Schicht zu tun hat, oder? Ja, war das ja nicht auch Schichtsystem dann? Mhm. Mhm.
Genau. Oder man hat bewusst Nachtdienste gemacht, um dann an den und den Tag frei zu haben, weil da schon wieder irgendein Feiertag oder irgendwas in der Kita war oder in der Schule um 10 Uhr zu, Kindergarten um 12 Uhr schon zu. Wie sollen wir denn das machen? Mhm. Also das war eine Sache, da habe ich gemerkt, okay, die Ecke, in der ich wohne, da sind die Strukturen noch nicht so weit.
Mhm. Dass eine Mutter, die institutionellen arbeitet, sozusagen.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Und das ist mir ein Rätsel, wie das möglich ist, eine Woche vorher zu sagen, ach übrigens, da ist um 10.30 Uhr zu. Wie sollen wir das denn machen?
Mhm. Weißt du, also wie waren denn so die Unterschiede? Habt ihr auch damals dann, als ihr noch in Indien gelebt habt, habt ihr da auch andere Realitäten mitbekommen und gesehen zum Beispiel, also was sind da die Ansätze? Wie wird das gelebt? Ist es auch da so ein Rollenbild von wegen ganz oft, dass die Mutter abfängt und strukturiert, wie es jetzt eben hier in manchen Gebieten auch noch erwartet wird? Ist es da ähnlich?
Ja. Ja, es ist schon so, dass die Mutter im Haus drin diejenige ist, die da den Takt angibt und strukturiert und die Zeiten und die Abläufe und so. Ja, das schon. Also meine bengalische Großmutter, das war wie ein General. Also, ja, das schon. Ich überlege gerade, ob ich das gut beantworten kann, weil ich ja nicht in einer typisch indischen Familie groß geworden bin. Ich bin Mischmasch groß geworden und dann kommt es auch noch hinzu, dass auch die Familie, in der ich bin, also die indische Seite meiner Familie, ist so, dass sie nicht chauvinistisch ist.
Aha.
Meine Großcousine, die studiert Jura. Zum Beispiel, also das war völlig klar, dass wir Frauen eine schulische Ausbildung machen können und studieren können, so wie wir es möchten. Darin wurden wir unterstützt. Mhm. Obwohl mein Vater oft zu hören bekommen hat, 3 daughters, I'm so sorry, sir, but your wife is still young.
Ach, okay.
Also völlig klar für Indien, völlige Katastrophe. 3 Töchter. Und meinem Vater war das total egal. Der hat nur milde gelächelt. Mhm. Der hat schon mal jemanden gesagt, dass er der Meinung ist, dass man von Töchtern im Alter besser versorgt wird als von Söhnen.
Mhm. Ja.
Ja, und das ist richtig.
Also halt auch wieder strukturelle Erwartungen einfach auch. Also gesellschaftliche Erwartung ist dann natürlich bei den Töchtern ja größer.
Ja, wobei traditionell in Indien ist das so, der Sohn ist derjenige, der hinterher die Ernährung der Eltern ermöglicht. Mhm. Also es ist wichtig, Söhne zu haben, die einen dann versorgen.
Finanziell aber, sozusagen.
Finanziell, dann auch. Mhm. Aber was mein Vater meint, ist die emotionale Versorgung.
Mhm, die Fürsorge. Ja.
Die Fürsorge, das ist das, was er meint. Mhm. Vater ist ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen. Braucht man meine die Fürsorge?
Finanzielle Fürsorge braucht er nicht.
Auch er nicht von mir, nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein, es geht um. Genau, ja. Und das ist das, was habe ich in Indien gespürt, dass als Frau bist du da weniger wert und hast auch nicht so die wichtige Rolle. Aber ich bin in so einem Bubble groß geworden mit einer heilen Welt für mich. Mhm. Aber ich habe durchaus gesehen, wie andere Frauen leben müssen, was sie leisten müssen, wie sie behandelt werden. Ich weiß noch, um die Ecke war so eine Büglerstube. Die haben da am Rand gebügelt und in so einer Hütte gewohnt. Und die Tochter dort hat dann einen Schulplatz bekommen in der Gemeinde von der Kirche, wo wir unsere Gottesdienste gefeiert haben. Meine Mutter hat das vermittelt. Und die hat einen super A-Level-Abschluss gemacht, ein hochintelligentes Mädchen. Die ist Bankier irgendwo in Mumbai. Also erstaunlich, ne? Sowas hat es gegeben, ja. Mhm. Aber sie war in Tränen aufgelöst, weil sie eine arrangierte Hochzeit hatte.
Ja.
Wo dann auf Druck und Pflicht die eheliche, wie soll man sagen, Zeremonie vollzogen wird. Da steht die Familie vor der Tür und da muss die Braut ins Zimmer, damit das vollzogen wird.
Mhm.
Also das ist eine völlig andere Seite, von der ich nur gehört habe.
Mhm.
Ich habe sie persönlich nie erlebt.
Mhm.
Aber drumherum erfahren davon, ja.
Mhm. War das dann für dich ein Clash der Kulturen? Aber eigentlich warst du ja schon auch westlich eben sozialisiert, deswegen war das jetzt kein, du warst nur an einem anderen Ort, richtig, also als du dann nach Deutschland gekommen bist.
Das Clash der Kulturen, das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin ja halb und halb. Wenn ich hier bin, bin ich fremd, da bin ich die Inderin.
Mhm.
Wenn ich in Indien bin, da bin ich fremd, da bin ich die Deutsche. Das stimmt ja nie.
Mhm.
Und ich kann manchmal, schaue ich um mich herum und sehe Deutschland mit indischen Augen und denke so, hei, ja, 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 warum regt ihr euch über alles das so auf? Und manchmal bin ich in Indien und dann kommen die deutschen Augen, wo ich denke so, ja, kein Wunder, dass hier alles schief läuft.
Mhm.
Es ist beides in mir drin.
Hast du dann auch ein Zuhause?
Ich fühle mich da zu Hause, wo meine Familie ist.
Mhm.
Da, wo sich mein Mann aufhält, das ist für mich zu Hause. Ja.
Das ist schön.
Und es sind die Menschen, die das zu Hause machen.
Ja.
Und ein Willkommen heißen und anerkennen, um so den...
Ja.
Um zum Anfang
zu Einleitung wieder zurückzuführen, genau.
Ja.
Ja. Aber es ist schon so, dass es, wie soll ich das sagen? Es gibt Tage, an denen ich innerlich schreien möchte, wo ich denke, das ist doch typisch die Frauenrolle, das alles. Und ich muss noch viel mehr strampeln, um dasselbe zu erreichen wie ein Mann.
Mhm.
Und heute noch. Und das in einem Land wie Deutschland.
Ja.
Und dann gibt es auch eine andere Seite meiner Gedanken. Ich habe in letzter Zeit Freunde verloren an Krankheiten. Und versuche in mir selber ein Bewusstsein zu wecken für das, was es wirklich wichtig ist für mich. Und wenn ich mich ständig darauf konzentriere, wie erschöpft und fertig ich bin und wie ungerecht das ist, dann verpuffe ich meine Lebensqualität. Und ich bin dankbar dafür, dass ich so leben kann, meine Gedanken äußern kann, so wie mit euch jetzt.
Mhm.
Es gibt andere Länder nicht weit weg von uns, da dürften wir das gar nicht machen, was wir hier gerade machen.
Mhm.
Wir leben es ja gerade.
Mhm.
Ja, ja. Genau. Und das andere, diese endlosen To-Do-Listen, wo man denkt, boah, das endet nicht. Und dann ist das mit den Kids und dann hat das nicht geklappt und hat er da die Probe und jenes und dieses. Auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass ich jemals so viel Liebe für einen Menschen empfinden werde wie für meine eigenen Kinder.
Mhm.
Was für ein Privileg, Kinder bekommen zu haben. Was für ein Geschenk. Es gibt, andere Mütter gehen daran kaputt, ein Kind verloren zu haben. Andere Frauen gehen daran kaputt, nie Kinder bekommen zu haben. Die dürfen uns gar nicht jammern hören, ehrlich.
Ja, ich glaube, das ist so eine Grundsatzdiskussion, die ich auch letztens mit einer Freundin geführt habe, ob privilegierte Menschen sozusagen auch über strukturelle Ungleichheit sprechen dürfen, in Anführungsstrichen, weil die Privilegien ja über mehr sind sozusagen. Also da ist halt einfach auch die Frage, inwieweit sozusagen, wir hatten das, es gibt eine ganz bekannte Schauspielerin, die immer wieder auf Instagram sich dazu äußert, dass es super anstrengend ist mit ihren Kindern und die immer wieder eben Vorwürfe bekommt, dass sie doch so privilegiert sei, finanziell so gut aufgestellt, warum sie denn so jammert, in Anführungsstrichen. Und ich denke mir...
Das falsche Wort, das Jammern, das... Ja, aber
genau, zum einen. Und zum anderen sollte das ja eben sozusagen nicht das Thema sein. Also ich finde, es ist wichtig, sich seiner Privilegien bewusst zu sein. Ich glaube, das ist so der erste Schritt. Aber dass man darüber redet, finde ich, sollte niemandem verboten werden. Also ich glaube, das
ist... So meinte ich das gar nicht. Das ist richtig, dass wir darüber reden. Das ist wichtig. Nein, aber in dem Bewusstsein, in der Anerkennung.
Genau.
Sonst dürfte ja kein Mensch sich jemals, sagen wir mal, über Schmerzen, über seinen Gesundheitszustand beschweren.
Genau, weil es gibt immer jemanden,
dem geht es noch viel, viel schlechter.
Genau.
Also die Downwards-Kaskade
ist... Dieses Absprechen ist einfach schlimm. Und das ist eben in der Mütterkategorie, sage ich jetzt mal, oder Sorgepersonenkategorie eben extrem, weil das immer so dieses, das wird romantisiert, das wird vernatürlicht sozusagen, diese Mutterrolle. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man, dass unsere Gesellschaft einfach auch lernen sollte, dass es eben auch Schwierigkeiten gibt und Probleme und dass man darüber sprechen muss.
Ja, und dass es hilft, wenn man darüber geredet hat.
Ja, genau.
Das hilft unheimlich. Es hilft, den Druck wegzunehmen. Und auf der anderen Seite, diese Schauspielerin, ich weiß nicht, wer das ist, wenn sie sozusagen, ich mache jetzt Gänsefüßchen, jammert über den Druck, den Stress und alles, das sie hat. Und jemand anders dann sagt, Moment mal, so privilegiert, dann denke ich so, das tut mir aber leid, weil das bedeutet, trotz der Privilegierung kommt irgendwas nicht hin.
Ja.
Irgendwo fehlt die Zeit, die Emotion, die Lücke, die sie braucht zur Bindung zu ihren Kindern, zu ihrer Familie. Und das ist der klassische goldene Käfig. Wenn ich eins sehe, eins in meinem Leben kapiert habe, dass das Geld einen nicht glücklich macht, kein bisschen.
Es macht natürlich gewisse Dinge leichter.
Ja.
Im Vergleich zu denen, die halt zum Beispiel am Existenzminimum leben. Klar, da kann man definitiv sagen,
natürlich. Essen haben, nicht haben.
Ja, ganz klar.
Das ist ein Level, auf dem kann ich nicht mitdiskutieren. Ja, deshalb rede ich immer davon, wie privilegiert ich lebe. Ja, ich habe auch meine Tage, wo ich denke, ich komme nicht, ich werde nicht fertig, ich drehe ab.
Ja.
Aber dann immer wieder schäme ich mich fast dafür, so fertig zu sein und auszuflippen, wenn ich realisiere, was für eine Lebenssituation andere haben. Ich kann weinen, ich kann erschöpft sein, ich kann mich beschweren. Aber ich kämpfe darum, dass ich täglich immer wieder meine Momente finde, des Friedens in mir drin. Ich versuche täglich meinem Leben etwas abzugewinnen. Einen Sinn, eine Freude, eine Erfüllung. Weil welchen Sinn hat mein Dasein dann? Ich bin christlich erzogen. Ich lebe meinen Glauben. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ich bin der Meinung, dass Jesus möchte, dass wir uns freuen, dass wir leben. Es muss auch nicht Jesus sein. Das ist mir egal. Ist mir ganz egal. Es muss nur für einen selber Sinn machen. Und manchmal schwanke ich einfach selber in meinem Alltagsstrudel, in meiner Verzweiflung. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Mit manchmal auch einfach Erschöpfung. Dann wird man ungerecht. Dann wird man undankbar, wenn man einfach nur noch fertig ist. Mhm. Und auf der anderen Seite den Wunsch danach, Freude zu empfinden, den Tag zu genießen, was Gutes abzugewinnen, wenn ich sehe, dass ein paar Freunde von mir so früh gegangen sind. Mhm. Das sind so Gedanken, die schwanken so hin und her. Manchmal bricht das in einem aus, weil man denkt, das ist ungerecht, das ist nicht richtig. Da könnte man den ganzen Tag drüber sich ärgern.
Ja. Oder auch
versteht ihr, was ich meine?
Ja, total.
Dass so zwei Gedankenwelten in einem drin lodern, das ist das.
So die Ambivalenz einfach, die in uns drin steckt. Mhm. Und die aber auch sein darf, sein muss.
Und zu dem anderen, was wir vorhin noch besprochen hatten, dann darf sich ja niemand jemals über irgendwas beschweren, weil man so privilegiert ist. Und letztendlich ist es so, das, was man selber als Kummer empfindet, das ist Kummer. Es steht nie jemandem zu, darüber zu urteilen, was jemand als Kummer empfindet und was nicht. Finde ich.
Ja, die Diskussionen gibt es ja immer auch in Bezug auf Betroffensein und Nichtbetroffenheit. Also auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen der strukturellen Ungleichheit, sei es zum Beispiel, wie Menschen Rassismus erleben, dass Betroffenen oft Erfahrungen abgesprochen werden. Und ich finde das eben ganz, ganz wichtig, da in dem Fall zuerst mal zuzuhören und auch die These, die ganz oft auch aufgestellt wird, die ich auch super wichtig finde, dass wir Menschen immer gleichzeitig TäterInnen und Opfer sind in verschiedenen Bereichen unseres Lebens, auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Diskriminierungsebenen eben auch. Und ich kann da eben dann finanziell vielleicht gut gestellt sein, aber auf der Ebene, auf einer anderen Diskriminierungsebene eben Diskriminierung erfahren. Und deswegen ist bei Faces of Moms eben oder uns auch so wichtig, eben die Intersektionalität hier mit reinzubringen. Also auch den immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es eben unterschiedliche Stränge gibt, die an einer Person einfach auch ziehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da sagst. Deswegen ist es auch so krass, dass, ich glaube, wenn man eben aus dieser Bubble, sage ich jetzt mal, aus unserer Bubble heraustritt, dass es das eben einfach noch die Realität vieler Menschen ist, dass nicht zugehört wird, dass eben Gefühle und viele verschiedene kleine Feinheiten nicht anerkannt werden einfach, weil die andere Person, mein Gegenüber, nicht betroffen ist, weil es nicht zuhört. Und das ist, glaube ich, so, das hat sich bei uns im Laufe der Jahre bei Faces of Moms immer wieder herausgearbeitet, dass wir, und wir sprechen gar nicht im ersten Moment von Empathie, sondern im ersten Moment geht es einfach nur um Zuhören. Ich glaube, das ist der Punkt bei uns. Und das kam jetzt auch bei dir immer wieder raus. Und ich glaube, das ist so für mich auch so der Schlusspunkt irgendwie. Das nehme ich mit aus unserem Gespräch, Priyanka.
Willst du noch was über Rassismus hören?
Möchtest du etwas darüber erzählen? Also wir sind da eher immer so, wir möchten da niemanden dazu drängen, irgendwelche Erfahrungen zu besprechen. Also das liegt ganz bei dir.
Also es ist einer der schlimmsten Gefühle für mich persönlich, die es gibt. Das ist ein ekelhaftes, bitteres Aufstoßen, wenn man für das diskriminiert wird, was man und wer man ist. Da war ich Schülerin an der deutschen Schule in Indien. Ich bin gemischt, das heißt, ich sehe indisch aus und wurde von einem Mitschüler gefragt, was suchst du, dreckiger Inder, bei uns auf der deutschen Schule? Und diese Situation, die bleibt mir heute noch in Erinnerung wie gestern. Ich weiß, was ich an dem Tag getragen habe. Ich weiß, wer mein Gegenüber war, wie der heißt, was der für eine Nase hat, was der anhatte. Das heißt, das ist irgendwo in der Amygdala gespeichert, wo das sofort wieder rauskommt. Mhm. Und es ist ein furchtbares Gefühl. Und das sagt jemand zu mir, quasi in meinem Land.
Mhm. Ja.
Das ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Und das andere ist die Situation, die ich natürlich hauptsächlich, die ich mehr in Indien erlebt habe, dass man als Frau nichts wert ist. Das ist auch das hinterlässt einen ganz schrecklichen Beigeschmack. Und ich erlebe es auch manchmal, auch in unserer Gesellschaft, so untergründig, es ist alles beherrscht, es ist alles kontrolliert. Aber auch da kommt es zu Chauvinismus.
Mhm. Ja, absolut.
Ja. Und das ist auch etwas, das verärgert mich nicht nur, sondern es macht einen physischen Schmerz, weil man für das verurteilt wird und niedergetreten wird, was man ist. Das steht niemandem zu. Das ist eine Art der Verletzung, da steht niemandem zu. Und deine Aussage vorhin, man ist Opfer und Täter in einem, fantastisch. Wie oft bin ich in einer Umgebung, unterhalte mich und dann sagt jemand so, oh, Sie sprechen aber gut Deutsch. Dann denke ich, nicht schon wieder. Und dann erkläre ich halt eben meine Herkunft und dass ich viersprachig groß geworden bin. Und dann heißt es, tatsächlich, gar kein Akzent. Und vorher hieß es, nur ein leichter Akzent. Da sieht man so richtig, da passiert was. Ich sehe etwas, das kann nicht sein. Aber das passiert mir doch genauso. Jetzt in den Flüchtlingswellen, da kommen Patienten. Da erwische ich mich selber dabei, wo ich etwas anders spreche, in der Annahme, er wird mich nicht verstehen. Mhm. Und dann antwortet jemand in fließendem Deutsch. Mhm. Und ich schäme mich in Grund und Boden. Aha. Da habe ich doch gerade dasselbe gemacht, oder?
Ja.
Und deine Aussage, Täter und Opfer in einem, jawohl.
Das ist gut gesagt. Und ich glaube, das ist eben auch der erste Punkt, sich dessen bewusst zu sein, so dass das eben, dass ich da nicht irgendwie daneben stehe, neben diesen ganzen Ismen sozusagen, sondern dass ich Teil davon bin, ja, in zweierlei Hinsicht eben. Also ich jetzt zum Beispiel als Frau und Mutter, aber gleichzeitig als cis-weiße Person, kann einfach verschiedene Ismen reproduzieren oder eben auch empfangen. Und ich glaube, das anzuerkennen, also darüber mit anderen Menschen zu sprechen und das eben auch anzuerkennen, diesen Status quo, dass das so ist, ist, glaube ich, wäre, glaube ich, mega wichtig für die Debatte auch, die wir führen über strukturelle Ungleichheit. Dass es das eben gibt und dass ich Betroffene bin und eben auch nicht Betroffene. Mhm. Ja. Ja. Gute Gedanken, auf jeden Fall. Vielen Dank, Priyanka, dass du uns teilhaben hast lassen an deinen Erfahrungen und deine Offenheit auch uns gegenüber. Das wissen wir sehr zu schätzen und wir danken dir sehr auch für deine Zeit und vielleicht auf ein baldiges Wiedersehen. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Bleibt gesund.
Danke.
Dankeschön. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf allen gängigen Plattformen.
Oder wenn ihr könnt und möchtet, gebt uns einen digitalen Kaffee über Coffee aus. Link in Bio.